Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war mit Geschwüren bedeckt und begehrte sich von dem zu sättigen, was vom Tisch des Reichen abfiel. Dagegen kamen die Hunde und beleckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und dass er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Aber auch der Reiche starb und wurde begraben. Und als er im Totenreich von Qualen geplagt seine Augen erhob, sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief mit lauter Stimme: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke daran, dass du in deinem Leben dein Gutes empfangen hast und Lazarus gleichermaßen das Böse. Jetzt dagegen wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei alledem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht vermögen, noch die, welche dort sind, zu uns herübergelangen können. Da sagte er: So bitte ich dich denn, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, auf dass er ihnen sichere Kunde bringe, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, sie sollen auf sie hören. Der jedoch sagte: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Da sprach er zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht gewinnen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Eine bekannte Geschichte über einen Reichen und einen Armen. Einstiegsfrage: Sind sie reich? Sind sie reiche Leute? Sind wir das? Wenn ich über mich nachdenke, so mal mich vergleiche mit den Leuten, die in unserer Straße wohnen, die Straße so hinauf und hinunter denke, muss ich sagen, eigentlich leben wir so wie die anderen Leute auch. Das Auto ist nicht größer, auch nicht kleiner. Und eigentlich sehen wir auch so aus, sind so gekleidet. Aber wir waren vor einiger Zeit in Urlaub in Norwegen und da fuhren so kleine Autochen, die kennen Sie wahrscheinlich auch, mit so einem schwarzen Nummernschild und die haben dann so ein P da hinten drauf geklebt. Das sind Leute aus Polen, die dort ihren Urlaub verbringen, aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Und in den 4 bis 6 Wochen, die sie dann da irgendwo schwarz arbeiten, verdienen sie so viel wie sonst zu Hause im ganzen Jahr. Das heißt, in 4 Wochen können sie ihren Jahresverdienst erwerben, nur weil sie in einem anderen Land arbeiten können. Wenn ich mich mit solchen Leuten vergleichen würde, müsste ich sagen, ich bin reich. Denn das, was die in 4 Wochen verdienen, das verdiene ich ja jeden Monat. Also ich würde jeden Monat ihren Jahresverdienst verdienen. Oder wenn wir gar in ein Land der dritten Welt gehen und sehen jemand, der nur das Hemd besitzt und die Hose, die er gerade auf dem Leib trägt. Und ich denke, ich habe viele Hemden und viele Hosen und noch vieles andere dazu. Dann bin ich eigentlich sehr reich. Nun, wenn wir reich sind oder auch nicht, je nachdem, wie man das sieht, dann gibt es ja immer ein Kontrastprogramm. Hier war also ein Mann, der sehr reich war, allein seine Kleidung war schon fantastisch wertvoll. Er kleidete sich in Purpur. Es war ein Gewand für Könige eigentlich, kostete sicher viele 100 Denare und ein Denar war ein Tagesverdienst damals. Also viele 100 Denare hieße, dass der so ein ganzes Jahresgehalt so an sich trägt, mindestens. Und er zeigte seinen Lebensstil ganz normal und natürlich, ungeniert. Er freute sich, dass es ihm gut ging und zeigte das. Es heißt, er führte ein glänzendes Leben. Aber dann gibt es ja immer so ein Kontrastprogramm und das kennen wir auch teilweise. Da lag dann einer vor seiner Tür, der hat es im Leben zu nichts gebracht. Außerdem war er krank, er hatte noch nicht mal eine richtige Bleibe und auch kein festes Einkommen. Und das störte ihn wahrscheinlich jeden Tag, wenn er da vorüberging. Ist es nicht auch bei uns so, wenn wir dann im Fernsehen so diese Bilder sehen von so Kindern, die einem so mit todernsten Augen anschauen, nur aus Haut und Knochen bestehen, kurz vor dem Tod sind, die Fliegen so auf den Augen noch sitzen? Ist es nicht unschön, ist nicht viel schöner, wenn man da Unterhaltungsprogramme sieht, wenn das möglichst bald wieder vorbei ist? Oder denken Sie, wenn bei uns an einem Urlaubsort einer ein Haus bauen will, mitten in das Urlaubsgebiet für behinderte Kinder, damit die auch einmal Urlaub machen können in einer schönen Gegend? Welche Proteststürme es da gibt vom Bürgermeister und vom Magistrat. Uns werden die Urlauber weglaufen, die werden sich hier nicht mehr wohlfühlen, die wollen sowas nicht sehen, die wollen sich entspannen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir völlig frei von solchen Gefühlen? Wollen wir nicht auch lieber das Schöne sehen, was uns in unserer Welt bestätigt, statt dieses Kontrastprogramm mitzuerleben? Nun, dieser Arme mit Namen Lazarus, der Name heißt auf Deutsch, Gott ist meine Hilfe. Interessant, ein Mann, der es zu gar nichts gebracht hat im Leben, trägt den Namen Gott ist meine Hilfe. Dieser Arme versuchte immer so ein paar Dinge zu bekommen, die vom Tisch des Reichen abfielen, wobei das damals bei reichen Leuten nicht so schwer war, da was zu kriegen, denn es gab damals weder Messer noch Gabel, man aß also mit den Fingern. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit den Fingern so richtig gegessen haben, die werden ja dann auch schmutzig und klebrig. Und so reichere Leute, die hatten dann so Stücke Brot, da haben sie sich die Finger abgerieben und haben das weggeworfen. Und insofern fiel da immer etwas ab. Man brauchte einfach nur das zu nehmen, was da sowieso weggeworfen wurde. Dann hatte man zumindest etwas zum Essen. Er wollte also Unterstützung haben. Er bekam sie nicht, aber trotzdem verhungerte er nicht, weil da genügend übrig blieb an solchen Dingen. Ja, was war das Problem des Reichen? Er wird nicht getadelt, weil er reich war, wird auch nicht getadelt, weil er etwas falsch machte, sondern sein Problem war, dass er das, was er hätte tun können, nicht getan hat. Er hat nicht kapiert, dass Gott ihm in Gestalt dieses Armen begegnete und dass er gewollt hätte, dass er ihm hilft, dass er sich ihm zuwendet. Es hat er nicht als Gottes Willen erkannt, sondern er hat nur für sich selbst gelebt. Wie ist es bei uns? Freuen wir uns, wenn wir etwas abgeben können? Nächsten Monat fängt ja dieses organisierte Abgeben an, 7%, glaube ich, wird jeder mehr abgeben dürfen und müssen von seiner Lohnsteuer für die neuen Bundesländer. Ich hatte mich mit meiner Frau oft unterhalten vor Wochen und wir sagten, wie wäre das eigentlich, wenn man mal aufrufen würde, eine freiwillige Abgabe für diese Leute zu sammeln. Hat, soweit ich weiß, gar keiner versucht. Was dabei herauskäme, wäre doch sicher auch interessant. Bei uns wird so etwas immer schnell verordnet und dann ist es ja eigentlich keine Gabe mehr, sondern einfach etwas, was einem ja abgezweigt wird für einen anderen Zweck. Der reiche Mann kümmerte sich nicht um diesen Armen, er ging nicht zu ihm, stattdessen gingen die Hunde zu ihm. Hunde waren unreine Tiere, es war also nicht nur ein Glücksgefühl, in ihrer Nähe zu sein, sondern vielleicht auch eine Belästigung, das wissen wir nicht. Und dann plötzlich kam eine Umkehrung jenseits des Todes. Dieser Arme erlebte plötzlich eine fantastische Verwandlung. Er kam in einen Zustand der Geborgenheit hinein, den er noch nie gekannt hat. Er wurde von Engeln geleitet, das heißt von fantastisch schönen Persönlichkeiten Gottes, die ihn begleiteten zu Abrahams Schoß, ein Bild der Geborgenheit. Und da würde er jetzt seine Ewigkeit verbringen können, in einem Zustand der Freude, der Liebe und der Geborgenheit. Auch für den Reichen gab es eine Verwandlung, allerdings eine unangenehme Überraschung. Während wahrscheinlich oben gerade erst seine Beerdigung lief und die Gäste noch beim Leichenschmaus saßen und gute Getränke bekamen, musste er feststellen, dass er sich in einem Zustand der Qual befindet, dass er verschmachtet durch eine Flamme, die ihn zwar nicht verzehrt, aber große Not bereitet. Und plötzlich wird er derjenige, der immer alles hatte, ein Bittender. Er sieht von ferne diesen Lazarus und den Abraham und sagt, schick ihn doch mal rüber, dass er nur die Fingerspitze ins Wasser tauche, um meine Zunge zu kühlen, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das heißt, jemand, der alles hatte, wird plötzlich einer, der feststellt, mir fehlt alles, ich bin in einem großen Elend gelandet, er wird ein Bittender, aber seine Bitte wird abgelehnt. Der Abraham sagte, das geht nicht, zwischen euch und uns ist eine Kluft, die kann man nicht überschreiten. Also selbst wenn wir es wollten, wir könnten nicht zu euch und ihr nicht zu uns. Was Jesus hier ausdrückt, ist, es gibt vor dem Tod eine klare Scheidung, ob jemand mit Gott oder ohne ihn lebt. Das erkennt man aber nicht, das sieht man keinem an. Oder könnten Sie heute Morgen jeden von uns herausdeuten und sagen, oh, du lebst mit Gott und du vielleicht nicht und du halb und du dreiviertel. Das sieht man den Leuten meistens nicht an, obwohl die Scheidung ganz klar da ist. Einer hat Jesus im Herzen und der andere hat ihn nicht im Herzen. Aber man sieht es nicht. Aber nach dem Tod wird es deutlich werden, dass man ganz klar getrennt ist, auf der einen Seite geborgen zu sein bei Gott und auf der anderen Seite ungeborgen und in großer Not zu sein, fern von Gott. Dazwischen ist eine Kluft, die niemand überschreiten kann. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Kann Gott so grausam sein, dass er Leute ewig im Abseits lässt? Gott ist nicht grausam, er informiert Menschen vorher schon über ihren Weg. Aber viele wollen das nicht glauben. Sie sagen, Bange machen zählt nicht. Wie heißt dieses Stichwort so schön? Angstfreie Erziehung von Kindern. Erziehen Sie mal Ihre Kinder angstfrei, das heißt, Sie müssten auf jede Form von Strafe verzichten und dann würden Ihre Kinder schon mal missraten. Angstfreie Verkündigung, man soll ja nicht von der Seite der Angst herkommen, nur von der Seite der Liebe. Ja, ist die Frage, wenn ich Gottes Wort verkündige, muss ich ja auch sagen, wohin der Weg geht. Und wenn ich vor einer Lebensgefahr nicht warne hier in unserem deutschen Staat, werde ich bestraft. Und deshalb muss man auch sagen, der Weg ohne Gott geht in eine dunkle, qualvolle Zukunft, die man nie mehr verändern kann. Ich stelle manchmal so eine Scherzfrage, die eigentlich dumm ist, aber es macht nichts. Wie lange muss ich beten, bis etwas, was nicht Gottes Wille ist, Gottes Wille wird? Die Frage ist sehr einfach und die Antwort genauso einfach. Ich kann beten, solange ich will. Wenn etwas nicht Gottes Wille ist, wird es nie Gottes Wille werden. Und wenn jemand in der Ewigkeit auf der falschen Seite gelandet ist, wie lange muss ich beten, bis er auf die andere Seite kommt? Die Antwort ist furchtbar einfach. Ich kann beten, solange ich will. Er wird dort bleiben, wo er ist. Weil hier steht, dass keiner diese Kluft überschreiten kann, weder so rum noch so rum. Egal, ob uns das gefällt oder nicht. Diesem reichen Mann gefiel es nicht. Und er dachte plötzlich an seine 5 Brüder, an seine Verwandten. Normalerweise freut man sich, wenn man seine Verwandten sieht. Und manche denken ja auch, es sei eine große Freude, sie wiederzusehen. Aber falls das an diesem Ort der Qual ist, ist die Freude vielleicht nicht da, wenn man sie dort auch noch entdecken wird später. Sondern er sagt, schick doch bitte den Lazarus zu ihnen, denn durch dieses Wunder einer Totenauferstehung werden die sich doch sicher warnen lassen und ihr Leben verändern, damit sie nicht auch hier zu mir kommen. Das heißt, er wollte seine Verwandten gar nicht bei sich haben, so hätte sie lieber woanders gesehen. Und der Abraham lehnt ihn diese zweite Bitte auch noch ab und sagt, weißt du, das bringt gar nichts. Wenn da so eine Totenauferstehung wäre, würden die ihr Leben trotzdem nicht verändern, wenn sie sich nicht durch Gottes Wort gewinnen lassen, durch die Bibel. Ja, wie wäre das? Wie war das bei Jesus? Er hat vielleicht ein bisschen auch von sich gesprochen, er stand ja auch kurz vor seinem Tod. Und er wusste, ich werde wiederkommen, ich werde aus dem Tod wiederkommen. Er hätte sich ja eigentlich auch dann seinen Feinden zeigen können, den Leuten, die nicht glaubten, dass er was Besonderes ist, damit sie sich durch eine Totenauferstehung im Leben verändern lassen. Stellen Sie sich vor, der hohe Priester, der ihn verurteilt hatte, würde dann beim Frühstück an Ostermorgen plötzlich entdecken, huh, auf dem Stuhl sitzt Jesus. Oh Schreck, ein Gespenst. Und er würde in sich zusammenfahren und sagen, wo kommst du her? Er sagte, oh, ich komme gerade aus dem Totenreich, ich bin gerade eben wiedergekommen und wollte dir nur sagen, weißt du, ich bin nicht nur ein König, den ihr ans Kreuz genagelt habt, sondern ich bin auch ein König in der Ewigkeit. Ob er auf diese Weise Menschen gewonnen hätte? Wenn mal einer wiederkäme, ja, dann, wie geht dann der Satz weiter? Wenn mal einer wiederkäme, dann, was würden Sie dann sagen? Jesus hat mal einen Mann wieder zum Leben gebracht, der war 4 Tage tot, den Lazarus, den anderen Lazarus. Da sind viele Leute dabei zum Glauben gekommen an Jesus und an diesem Tag haben die Pharisäer beschlossen, Jesus umzubringen. Sie haben gesagt, ein Mann, der so viel Erfolg hat und solche spektakulären Zeichen tut, den muss man umbringen. Das heißt, auch das Wunder, dass einer aus dem Tod zurückkommt, verändert das Leben der Leute nicht, wenn sie Gott gegenüber nicht Buße tun, das heißt sich verändern lassen. Gottes Wort reicht aus, um uns die Richtung zu zeigen. Ich frage viele Menschen, ob sie denken, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und die Antwort ist fast immer dieselbe. Wir hoffen es, wissen es aber nicht genau. Oder wir denken, dass es vielleicht nicht weitergeht, ist ja noch keiner zurückgekommen. Das ist meistens eine sehr unbestimmte Antwort. Ich denke, dass es vier Punkte gibt, die hier eine klare Wegweisung bieten. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Der erste Punkt ist, wenn ich Christ bin, lebe ich mit Christus. Das heißt, ich rede jeden Tag im Gebet mit einer Person, die den Tod schon hinter sich hat. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Das alleine würde schon reichen, zu glauben, dass das Leben weitergeht. Und das betrübt mich dann immer, wenn Leute sagen, wenn mal einer wiederkäme. Das bedeutet nämlich, dass sie nicht verstanden haben, dass Jesus wiedergekommen ist. Allerdings ist er damals nur seinen Freunden begegnet. Es wäre also der erste Punkt, ich rede jeden Tag mit einem, der den Tod schon hinter sich hat. Der zweite ist der, dass wir eigentlich alle geistige Persönlichkeiten sind. Wir sehen uns zwar hier, können uns nachher die Hand schütteln, wenn wir wollen, aber das Wesentliche an unserer Person ist geistiger Natur. Das heißt, Sie können Ihr Bewusstsein, Ihr Selbstbewusstsein nicht sehen. Das Unterbewusstsein können Sie nicht sehen. Ihr Gewissen können Sie nicht sehen. Kein Mensch weiß, wo das sitzt. Das Gefühl können Sie nicht sehen, nur die Auswirkungen. Den Verstand können Sie nicht sehen. Kein Mensch weiß, was ist eigentlich ein Gedanke? Ist das ein chemischer Prozess, ein physikalischer Prozess? Was ist das eigentlich? Den Willen können Sie nicht sehen. Kein Mensch weiß, wo der ist und was das ist. Und das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, die meine Persönlichkeit ausmachen. Die sind geistiger Natur. Und diese geistige Persönlichkeit geht in eine geistige Welt hinüber. Wenn jemand zum Beispiel durch einen Unfall ein Bein verliert oder einen Arm, dann verliert er nur einen Teil seines Körpers, aber nicht seiner Persönlichkeit. Der erste Punkt war also, ich rede mit einer Person, die den Tod schon hinter sich hat, täglich. Der zweite, wir sind eigentlich geistige Persönlichkeiten, die in eine geistige Welt hinübergehen, im Tod. Das dritte sind diese Interviews mit Leuten, die mal klinisch tot waren, für 5 oder 10 Minuten. Die haben alle was zu erzählen. Manchmal erzählen sie Dinge, die räumlich weit entfernt sind von dem Ort, wo sie sich gerade befinden, die sie erlebt haben in der Zwischenzeit und die man hinterher nachprüfen kann. Man kann fragen, war das so, wie du das beschrieben hast? Und normalerweise war es dann so. Das heißt, sie haben teilweise Dinge gesehen, die sie von ihrem Ort, wo sie lagen, nicht sehen konnten. Sie waren einfach schon woanders. Ich bringe da ein Beispiel, das ich im Fernsehen sah von einem jungen Mann, der im Vietnamkrieg sein Leben verloren hat, aber dann wieder belebt wurde. Das heißt, beide Beine hatte er verloren. Er saß im Rollstuhl im Fernsehinterview und flog mit einem Transporthubschrauber weg. Und unterwegs ist er dann gestorben und sagte, dann war ich plötzlich auf dem Schlachtfeld und sah, wie ein Freund von mir angeschossen wurde und ein anderer Kamerad auch noch. Ja, er wurde dann wiederbelebt, er lebt heute noch, wird noch lange leben wahrscheinlich. Und dann hat er sich hinterher erkundigt, stimmt das denn, was ich da gesehen habe? Mein Hubschrauber war ja da drüben, ganz weit weg, und das Schlachtfeld war hier. Es war genauso, wie er es gesehen hatte, sein Freund war verwundet und der andere auch. Ja, was ist da geschehen? Man kann sagen, da hat sich die Seele, also diese geistige Person, schon von dem Körper gelöst. Aber da er wiederbelebt wurde, mussten beide wieder zusammenkommen und er lebt ja wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte. Das wäre der dritte Punkt. Das bestätigt eigentlich nur das, was ohnehin schon deutlich ist. Der vierte ist ein Vergleich. Ich vergleiche die Bibel mit einer Landkarte. Jeder von Ihnen hat schon oft Landkarten und Straßenkarten benutzt. Er studiert, wie lange die Straße ist, wie viele Kilometer, wann die Abzweigung kommt, wohin. Und dann fährt er und stellt fest, stimmt alles, was dort verzeichnet ist. In diesem Europa-Atlas natürlich sind die Mehrzahl der Straßen von mir noch nie befahren worden und ich werde sie auch nie befahren, weil ich sie nicht brauche. Aber ich vertraue, dass auch die Straßen, die ich noch nie ausprobiert habe, genauso stimmen wie die Straßen, die ich ausprobiert habe. Ich vergleiche jetzt die Bibel mit solch einem Atlas. Sie beschreibt viele Lebenswege, zum Beispiel den Weg der Vergebung, den Weg, dass ich einen Sinn finde im Leben, den Weg der Gebetserhörung, den Weg der Selbstannahme, den Weg der Hoffnung und vieles mehr. Und diese Wege, die ich beschritten habe, haben alle gestimmt mit den Aussagen der Bibel, sodass ich sagen kann, das, was die Bibel dazu sagt, stimmt mit meiner Erfahrung überein. Ich vertraue jetzt darauf, dass auch die Wege, die die Bibel beschreibt, die ich nicht kenne bisher, auch stimmen. Zum Beispiel alles, was sie über den Weg nach dem Tod sagt, kann ich ja nicht ausprobieren im Moment, muss es auch nicht. Aber ich vertraue, dass diese Aussagen genauso stimmen wie das andere, zum Beispiel auch diese Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sagte, ich wünschte meinen Rekruten, die haben ja so eine militärische Ausbildung fast, so klingt es zumindest, dass sie alle mal für eine Viertelstunde in der Hölle wären, weil sie dann die richtige Motivation hätten, um Menschen zu retten, damit sie nicht auch dort hinkommen. Es war natürlich nur ein Gedankenspiel, weil keiner von uns in die Hölle so vorübergehend kann, aber er sagte, sie wüssten dann, wovor sie andere Menschen retten, wenn sie zum Glauben an Jesus führen. Gerade gestern oder vorgestern war in der Zeitung eine kleine Anzeige, eine Umfrage von Emnet in Deutschland, wer von uns für eine aktive Sterbehilfe wäre. Aktive Sterbehilfe für unheilbar Kranke, dass man ihnen eben eine Spritze gibt oder Cyankali besorgt oder was sie so brauchen für ihren Abgang. Und da waren 68% der Befragten dafür. 68% waren also dafür, dass man in einer unheilbaren Krankheit den Tod als Erlöser vorzeitig einsetzt. Ist eigentlich kein Wunder, das wird noch zunehmen. Irgendwann wird man dann auch die älteren Menschen auf diese Liste setzen, die geistig nicht mehr so alle Tassen im Schrank haben, nicht mehr wissen, wer sie sind und wer ihre Angehörigen sind. Die werden dann wahrscheinlich auch für diese Art verfügbar sein. Denn wenn man schon bei Hunderttausenden von Kindern die Mauer des Todes niedergerissen hat, wird man das sicher auch an anderen Stellen noch tun. Wenn der Damm erst einmal gerissen ist, wird er auch an vielen anderen Stellen noch reißen können. Das heißt, wenn ich die Maßstäbe Gottes zur Seite setze, dann wird alles möglich im Leben, egal ob das einem gefällt oder nicht gefällt. Der Tod also als Erlöser für Menschen, die unheilbar krank sind. Ist erstaunlich. Ist der Tod ein Erlöser? Die Bibel bezeichnet ihn als den letzten Feind. Ist erstaunlich, wenn ein Feind plötzlich zu einem Freund gemacht wird. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn einer täglich Schmerzen zu leiden hat und sagt, endlich bin ich die los. Aber wenn ich ein bisschen ein gläubiger Mensch bin, muss ich ja auch über den Tod hinaus denken und fragen, was kommt eigentlich da auf mich zu? Bin ich dann wirklich erlöst? Wir brauchen einen Erlöser für den Tod, Jesus, der uns eine Zukunft erschließt, die größer ist als der Tod und größer als die Trostlosigkeit. Ich brauche keine Erlösung durch den Tod, sondern für den Tod. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und es wäre schön, wenn das viele Menschen verstehen. Sterbehilfe ist nicht die Lösung für die Probleme von Menschen, sondern dass sie eine lebendige Hoffnung bekommen und wissen, da ist ein Gott, der mich auch in meiner Not täglich begleitet und trägt und mich sogar ewig in seine Liebe hineinzieht. Die Eingangsfrage war die gewesen, sind Sie reich? Die kann man ja sehr verschieden beantworten. Ich bin reich, wenn ich das Wichtigste im Leben besitze und das Wichtigste im Leben ist nicht die Gesundheit, so wichtig sie ist, denn die wird jeder irgendwann einmal eingeschränkt bekommen, spätestens wenn er 80 wird oder 85, irgendwo wird jeder einen Mangel feststellen. Das Wichtigste im Leben ist das, was bleibt und das ist das Geschenk des ewigen Lebens durch den Glauben an Jesus. Die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und ebenso klar sagt sie, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Gemeint ist nicht das biologische Leben, sondern diese ewige Verbindung zu Gott würde ihm dann fehlen. Wenn ich also das Wichtigste habe, bin ich reich, das Geschenk des ewigen Lebens. Ich habe sehr viel mehr. Gott hat mir Gaben mitgegeben. Er schenkt mir einen Reichtum an Gebetserhörungen, einen großen Reichtum an Zusagen in seinem Wort. Und dann schenkt er mir sicher auch Wohlstand. Ich denke, dass wir den nicht mit schlechtem Gewissen genießen müssen, sondern dass wir uns darüber freuen können, denn Gott möchte uns ja nicht irgendetwas geben, wo er sagt, es taugt nichts, aber dass wir es dann einsetzen in der Weise, wie es gut ist für uns und auch für andere Menschen. Und ich bin reich dadurch, dass ich eine Hoffnung habe, die weit über den Tod hinausreicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal gefreut haben, dass Sie die Ewigkeit mit Gott verbringen, dass Ihr Name im Himmel geschrieben ist. Es ist sicher kein Zufall, dass in der Geschichte der Lazarus mit Namen genannt wird und der reiche Mann ohne Namen vorkommt, denn diese Namen derer, die mit Gott in Verbindung stehen, sind im Himmel geschrieben, die sind sozusagen für immer erkennbar. Können Sie sagen, mein Name ist im Himmel geschrieben? Ich weiß, dass ich diesen Reichtum der Hoffnung habe durch Jesus im Herzen. Ich freue mich, einmal bei ihm zu sein. Oder ist da noch ein großes Fragezeichen? Es wäre schön, wenn dieses Fragezeichen irgendwann umgebogen wird, gerade gemacht wird zu einem Ausrufezeichen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr Jesus Christus, du weißt, welche Gedanken das bei diesem oder jenem von uns ausgelöst hat, was hier durch dein Wort entsteht, durch das Nachdenken über dieses Thema des Sterbens, aber auch der Hoffnung, die du gibst, aber sicher auch dieser Qual, die auch eine Möglichkeit der Zukunft ist. Hab Dank, Herr Jesus, dass du größer bist als der Tod. Segne jeden von uns, dass er dir vertraut, dass er den Reichtum in dir entdeckt und empfängt und auch gerne weitergibt. So loben wir dich. Amen.